Und mich von dieser Frage frei zu machen, bedeutete nämlich auch, mich ehrlich zu machen und nicht einen Text zu schreiben, den der Protagonist vielleicht mögen würde, sondern einen, der sagt, was ist und wie ich die Dinge wahrgenommen habe.
Weil wir einfach mit so vielen Dozentinnen und Dozenten zu tun gehabt haben, deren Regeln sich alle maßlos widersprochen haben und überhaupt kein konsistentes Bild ergeben haben.
Reporter Insights – Einblicke in große Recherchen. Ein Podcast von Reportagen FM und der Reportageschule Reutlingen.
Hi, ich bin Erik Latzer, ich bin freier Journalist und war Teil des 19er Jahrgangs der Reportageschule Reutlingen. Das Jahr 2024 ist so gut wie zu Ende. Und somit geben wir den Staffelstab, unseren Podcast Reporter Insights, weiter an den neuen Jahrgang. Doch bevor wir das tun, begrüßen wir euch noch einmal zu einer kleinen Sonderfolge. Das ganze Jahr haben wir unsere Gäste nach ihrem größten Learning gefragt und nach ihrer größten Herausforderung. Ihr erinnert euch.
Die Hürde.
Doch auch wir hatten dieses Jahr einige herausfordernde Situationen und gelernt haben wir auch eine Menge. Deswegen horchen wir noch einmal bei uns selbst rein, bei allen, die dieses Jahr den Podcast mitgehostet haben. Was hat uns gefordert? Was haben wir gelernt? In dieser letzten Folge geht es noch einmal um Handwerk, um Fingerspitzengefühl, um das, was uns verwirrt hat, um Aha-Momente und am Ende sogar um Musik. Als erstes hören wir die beiden, die zuletzt noch im Wechsel unsere Folgen moderiert haben, Paul Weinheimer und Luisa Wick. Was waren denn eure größten Hürden?
Hallo liebe Reporter Insights Hörer und Hörerinnen. Was war meine größte Hürde dieses Jahr? Schwierig zu sagen, aber ich glaube, es war, sich darauf zu fokussieren, was für eine Geschichte wirklich wichtig ist und was nicht. Also was auf eine Geschichte einzahlt und was nicht auf eine Geschichte einzahlt. Und vielleicht finde ich auch ein gutes Beispiel, meine Abschlussreportage. Da gab es mal einen Anfang, den ich geschrieben habe, den ich wahnsinnig schön fand. Es war so eine szeniastische Szene, wie bei so einer richtigen Kamerafahrt, was man immer so schön sagt, und ich den Protagonisten quasi mit seinem Fahrrad begleitet habe, die Straße, wie er die Straße herunterfährt und an Gebäuden vorbei und wie der Wind sozusagen durch die so Blätter weht, und habe so versucht, diese Szene irgendwie so schön einzufangen, und die hat mir selbst wahnsinnig gut gefallen, als ich sie runtergeschrieben habe, und habe dann bei der ersten Vorstellung vom Text Kritik bekommen für diese Einstiegsszene und habe dann auch sehr gut verstanden, wieso, weil man sehr aufpassen muss, dass man nicht anfängt, Szenen, die einem wahnsinnig viel Spaß machen, zu schreiben oder die man wahnsinnig schön geschrieben findet, einfach im Text stehen lässt, obwohl sie eigentlich gar nicht so wirklich in die Story reinleiten oder auf einen Charakter einzahlen oder auf eine Entwicklung einzahlen. Und in dem Fall war es einfach wirklich nur ein Einstieg, der mir gut gefallen hat, weil ich ihn schön geschrieben habe. Genau, und das war immer wieder dieses Jahr eine große Hürde für mich, wirklich zu überlegen, hänge ich einfach nur an dieser Szene, an diesem Satz, an dieser Beschreibung, oder ist es etwas, was für die Geschichte wichtig ist? Und dann ganz nach Kill Your Darlings, raus mit allem, was nicht auf die Geschichte einzahlt. Das wäre meine Hürde und gleichzeitig mein Tipp, mit dieser Hürde umzugehen. Also, macht's gut!
Meine größte Hürde dieses Jahr war, mich beim Schreiben von dem Gedanken frei zu machen, was mein Protagonist wohl über die Zeilen denken könnte, die ich da gerade in meinen Laptop tippte. Und mich von dieser Frage frei zu machen, bedeutete nämlich auch, mich ehrlich zu machen und nicht einen Text zu schreiben, den der Protagonist vielleicht mögen würde, sondern einen, der sagt, was ist und wie ich die Dinge wahrgenommen habe. Ich habe zum Beispiel Mitte diesen Jahres einen Arbeiter begleitet, der seine fast 90-jährige Mutter pflegt und dadurch immer mehr seines eigenen Lebens für sie aufgibt oder aufgeben muss. Und während meiner Recherche wurde deutlich, dass die Mutter durchaus dominant ist und ihren Sohn auch emotional erpresst. Und das so zu schreiben und damit meinem Protagonisten und auch dessen Mutter vor Augen zu führen, hat mich spätestens dann Überwindung gekostet, als der Artikel veröffentlicht war und ich ihn meinem Protagonisten geschickt habe zum Lesen. Und er meinte dann, er musste erstmal schlucken, als er den Text zum ersten Mal gelesen hatte, ist dann aber nochmal in sich gegangen und hat dann erkannt, nee, das ist genau das, worüber wir gesprochen hatten und auch genau so, wie es tatsächlich ist.
Ich kann mich den beiden in jedem Fall nur anschließen und würde vielleicht noch eine Sache ergänzen. Denn für mich war es eine ziemlich große Hürde, zu lernen, wie ich an Redaktionen mit Pitches herantrete. Und zwar wurde uns schon am Anfang eingebläut, nehmt euch Zeit fürs Pitchen. Macht das nicht zwischen Tür und Angel, sondern feilt richtig an den Pitches, also an den Textangeboten oder Themenangeboten, die man an die Redaktion schickt. Seht zu, dass da eine klare Geschichte erkennbar ist. Und am Anfang des Jahres dachte ich mir, wie soll ich das denn selbst schon am Anfang wissen, was die Geschichte ist, wenn ich etwas noch gar nicht so richtig anrecherchiert habe. Und genau da liegt eben der Hase im Pfeffer. Man sollte eben Dinge vernünftig anrecherchieren, bevor man sie pitcht. Also nicht Sachen kalt pitchen, wo noch gar nicht richtig klar ist, in welche Richtung geht's überhaupt, sondern die Redaktionen fordern ein, dass man eine gewisse Extrameile gehen sollte. Dass man also nicht nur ein Thema anbietet, sondern zu diesem Thema auch schon Gesprächspartnerinnen oder Gesprächspartner im Auge hat, dass man Protagonisten schon an Land gezogen hat, dass man zeigen kann, dass man sich ein bisschen auskennt, vielleicht eine kleine Recherche schon angestellt hat. Diese Extrameile ist wichtig, damit die Redakteure und Redakteurinnen angefixt sind und die eigene Mail nicht in deren Mailpostfächern versandet, weil sie sich denken, ach ja, die Absage kann ich später schreiben. Das würde ich sagen, war am Anfang des Jahres für mich, wie gesagt, eine Hürde, da ich nicht wusste, wie man diese Pitches schreibt, war allerdings gleichzeitig auch ein Learning. Und das ist eigentlich schon die perfekte Überleitung zur nächsten Kategorie, die ihr auch noch aus unseren regulären Folgen kennt. Und deswegen fragen wir einfach mal nach bei Jakob Milzner, Philipp Barnsdorf und Luise Land. Was war denn euer größtes Learning in diesem Jahr?
Der Rausschmeißer.
Ja, ein Learning. Ich habe jetzt das letzte Jahr noch mal so ein bisschen Revue passieren lassen und drüber nachgedacht, was ich denn gelernt haben könnte. Und das ist mir ziemlich schwer gefallen, weil wir natürlich enorm viel gelernt haben. Und vieles davon ist sehr kleinteilig. Und deswegen habe ich noch mal einen Schritt zurück gemacht. Und ich glaube, das wichtigste Learning, das ich am Ende von diesem Jahr wirklich mitnehme, ist, dass Regeln eigentlich da sind, um gebrochen zu werden. Und nicht nur, weil das irgendwie ein schöner Satz ist, den ich eh gern mag, sondern weil das wirklich dieses Jahr auch widerspiegelt, weil wir einfach mit so vielen Dozentinnen und Dozenten zu tun gehabt haben, deren Regeln sich alle maßlos widersprochen haben und überhaupt kein konsistentes Bild ergeben haben. Und das, glaube ich, nicht nur für mich was war, wo ich auch immer wieder dran verzweifelt bin, dass ich es einfach nicht gecheckt habe. So, wie soll es denn jetzt sein, ne? Und das kann man echt an vielen Sachen eigentlich deutlich machen. Also soll der Text jetzt die klassische Heldenreise sein, ja oder nein? Also manche lieben sie, ja, und die Person würde immer sagen, klar, schreib den Text als die Heldenreise auf. Aber ich weiß auch, dass andere sie hassen und sagen, ja, jeder Text klingt gleich, ist gleich aufgebaut nach denselben Prinzipien, ich weiß, was passiert. Und das gilt eben nicht nur für die Heldenreise, sondern das gilt für die Frage, ob man Adjektive verwendet, wie viele Adjektive, ob man kurze Sätze schreibt, lange Sätze schreibt, ob man im historischen Präsens oder doch lieber im Imperfekt schreibt. Und das sind alles so Sachen, die kann man machen, um einen bestimmten, relativ eingeübten, würde ich mal sagen, Reportagestil einfach zu erreichen, der den Leuten signalisiert, so, du liest jetzt hier eine Reportage. Ne? Man muss es aber eben auch nicht. Und am Ende entscheidet eh der individuelle Leser oder die Leserin, ob ihr ein Text gefällt oder nicht. Und darum habe ich mir jetzt zumindest vorgenommen, meine Texte erstmal so zu schreiben, wie sie mir selbst gut gefallen und mich nicht ständig von Erwartungen leiten zu lassen, von denen ich meine, dass andere sie an meine Texte haben könnten.
Ja, was habe ich gelernt? Also gibt es natürlich einiges, aber was mir jetzt so als erstes einfällt, was besonders spannend war, war, wenn es darum geht, sozusagen, was man besser nicht hinschreibt in die Geschichte oder in die Reportage. Also, dass man zum Beispiel beim Einstieg, wenn man so eine Einstiegsszene wählt, dass man dann, keine Ahnung, keine genaue Adresse schreibt oder nicht jetzt ganz genau schreibt, wie der Protagonist aussieht oder vielleicht auch nicht unbedingt den Namen des Protagonisten. So dass man sozusagen einfach nur so eine ganz dichte Situation hat, wo einfach nur ein Mensch ist, der irgendwas Bestimmtes erlebt, und man nicht so mit bürokratischen Einordnungsfakten so zugeschwallt wird. Die sind natürlich auch wichtig. Aber ja, sich so darüber Gedanken zu machen, wie viel man vielleicht am Anfang einfach so eine ganz konkrete Szene mit einem Menschen hat und das Ganze, wo das jetzt genau ist, wie der genau heißt, wie der aussieht, bla bla bla, dass das dann alles so sozusagen später kommt. Und was da auch noch irgendwie für mich so dazugehörte, zu diesem, was man nicht hinschreibt, ist, dass man sozusagen vielleicht auch die Geschichte insgesamt nicht so ganz haarklein erzählt, sondern das ist passiert, deswegen macht der Protagonist jetzt das und daraus resultiert dann das und deswegen macht er wiederum das. Sondern, dass man so ein bisschen auch rafft und ein paar Auslassungen lässt, weil das irgendwie, das hat man ja vielleicht eh so im Gefühl beim Erzählen, aber ich fand dieses Prinzip dahinter so ganz cool, dass man sich so einen Leser vorstellt, der ja nicht sozusagen wie so eine Vorlesung alle Fakten irgendwie sich mit Fakten vollstopfen lassen will und sich mit so einer ganz kleinen, ziselierten, ganz ordentlich runtererzählten Handlung irgendwie, dass er die sich irgendwie anhören will oder die lesen will, sondern der will ja auch selber sozusagen mitdenken und der will ja auch selber was verstehen und selber ja die Geschichte sozusagen in seinem Denken, in seinem Empfinden miterleben. Und da sind vielleicht so bestimmte Auslassungen, dass man irgendwie sagt, was weiß ich, mal ein Beispiel aus einer der Geschichten, die ich gemacht habe, der Protagonist wird im Internet total zugespammt mit ganz viel Hass, dort wo er wohnt, dann Cut, der Protagonist sitzt im Flugzeug und fliegt weg aus seiner Heimat. Dass man so ein bisschen halt so eine Auslassung hat, wo der Leser sich dann selber sowas zusammenreimen kann. Und das Letzte, was mir noch einfällt zum Nicht-Hinschreiben, ist sozusagen das, wofür die Geschichte steht. Oder der eine Dozent hat das auch mal Mythos genannt. Also, dass man beispielsweise irgendwie eine Geschichte hat, vielleicht wieder das von eben, wo jemand irgendwie an seinem Heimatort, irgendwie verliert er so alle soziale Bindungen und dann wird er angefeindet und dann geht er weg. Dass man diese Geschichte erzählt, aber halt im Hinterkopf hat, es geht um sowas wie Verlust und Heimat zum Beispiel in dem Fall. Aber dass man sozusagen diese großen Überthemen sich das klar macht, aber es nicht hinschreibt, weil es dann wiederum dann ist es irgendwie zu explizit. Und dann ist das ein bisschen so wie so, der eine Dozent hat mal gesagt, so betreutes Lesen, wo man sozusagen gleich so miterklärt kriegt, wie man das jetzt bitte zu verstehen hat als Leser. Genau, dass man solche halt so diesen Mythos im Hintergrund, wofür die Geschichte steht, worum es eigentlich geht, so das Überthema, dass man das nicht so explizit hinschreibt.
Ja, was war mein größtes Learning dieses Jahr? Sehr viel, würde ich sagen. Nicht nur ein Learning, sondern sehr, sehr viele. Ich habe zum Beispiel mitgenommen, dass ich gerne Podcast hoste und mir das vorstellen kann. Das hätte ich vor dem Jahr nicht gedacht. Ansonsten habe ich von Wolfgang Bauer gelernt oder mitgenommen, dass es helfen kann, sich einen Song rauszusuchen oder wenn ich mir einen Song raussuche, bevor ich schreibe und der Song mir helfen kann, den Ton für eine Geschichte zu finden. Der Song, den ich während meiner Abschlussreportage rauf und runter gehört habe, war tatsächlich Platz 1 meiner meistgehörtesten Songs dieses Jahr, beziehungsweise jetzt Ende diesen Jahres. Ja, ansonsten ein Riesen-Learning war, dass ein Text am Anfang eine Frage stellen muss und diese auch beantwortet werden muss, beziehungsweise dass es Texte deutlich, deutlich besser macht. Und dass man anhand daran auch seine Struktur orientieren kann. Und ich habe auch mitgenommen, dass es sehr doll helfen kann, wenn man sich, bevor man anfängt zu schreiben, beziehungsweise wenn man sein Material sichtet, dass man sich ein Wort überlegt, um das es in dem Text dann geht, unterschwellig quasi. Also zum Beispiel Tod oder Liebe. Das hat mir beispielsweise auch sehr bei meiner Abschlussreportage geholfen. Ja, und eine Sache, die ich ansonsten noch mitgenommen habe, die mir wahnsinnig viel bei so Interviewführungen geholfen hat, war, dass es sehr viel bringen kann, wenn man Stille aushält. Also vorher habe ich immer versucht, Stille zu füllen. Und jetzt habe ich gemerkt, beziehungsweise ich glaube, Britta Stuff hatte das erzählt, dass es sehr viel bringen kann, wenn man einfach mal abwartet, wenn man Fragen stellt und wenn Leute nicht direkt eine Antwort haben, dass man einfach wartet und die Leute reden lässt und Leute dann anfangen zu erzählen. Genau, und dass das auch der Job sein kann, einfach mal nichts zu sagen.
Damit sind wir am Ende unserer letzten Folge angelangt. Wir möchten uns an dieser Stelle noch einmal ganz herzlich bei euch bedanken, dafür, dass ihr uns alle 2 Wochen zugehört habt. Ich hoffe, ihr fandet die Geschichten und die Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner in diesem Jahr genauso spannend wie wir. Im nächsten Jahr geht es dann weiter mit diesem Podcast, vermutlich im Februar. Dann meldet sich der 20er-Jahrgang der Reportageschule mit 9 Folgen. Ihr findet uns weiterhin auf allen gängigen Plattformen. Wir wünschen weiterhin viel Spaß mit dem Podcast, aber jetzt erstmal ein frohes Fest und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Tschüss und bis bald.